Wiederum schönen guten Tag, Geschwister. Heute möchte ich euch eine Predigt bringen von Herrn John Hines. Das ist ein Prediger aus Phoenix, Arizona. Ein älterer Herr mit sehr viel praktischer Erfahrung. Und ich höre immer so sehr gerne seine Predigten und Kurzpredigten an. Das war dieses Jahr, ich dachte zum Fest, aber das war vor anderthalb Monaten. Jedenfalls, der Herr Hines fing so an, er sagte, ich habe eine Geschichte gelesen vor kurzer Zeit über ein Strandvögelchen, das heißt die Pfuhlschnepfe. Jeder von gehört? Ein Pfuhlschnepfe heißt das. Auf Englisch Bar-tailed Godwit. Nie im Leben gehört, aber anscheinend gibt es dieses Strandvögelchen. Die Pfuhlschnepfe, die sind ganz klein, so ein bisschen bräunlich, mit einem ganz langen Nacken und einem langen Schnabel, die nach oben geht. Ja. Das kleine Vögelchen wird jetzt als Ausdauersportler des Jahres betrachtet, im Tierreich, wegen das, was sie leisten können. Und hört mal gut zu, Wissenschaftler und auch verschiedene Organisationen, die Recherchen machen zu Vögeln, die haben festgestellt oder haben gesehen und notiert, dass im September gibt es eine Gruppe von Pfuhlschnepfen, die von Alaska aus eine Migration unternehmen, ja, eine Migration von ihrem Brutgebiet in Alaska bis nach Neuseeland. Stell dir mal vor, bis nach Neuseeland, die fliegen von Alaska im März und dann wieder, also einige Monate später wieder zurück, also nach Neuseeland und dann wieder zurück nach Alaska. Man muss dabei betrachten, dass sie nonstop fliegen, die ganze Strecke ohne Pause zu machen, die ganze Strecke ohne zu essen, ohne zu schlafen, ohne sich irgendwie eine Pause zu leisten, bis sie von Alaska nach Neuseeland kommen. Und wenn man bedenkt, das sind fast 11.600 Kilometer. 11.600 Kilometer, kaum zu glauben. Und diese Reise schaffen sie in 9 Tagen. Also 9 Tage ununterbrochen fliegen, ohne Pause. Das ist ein Kraftspiel. Ich meine, das nennt man Durchhaltevermögen. Wirklich, das ist Durchhaltevermögen. Natürlich, auf dieser Reise verlieren sie die Hälfte ihres Körpergewichtes. Also wenn wir ein Diät haben wollen, wo wir sehr viel verlieren, dann müssen wir sowas machen. 9 Tage hintereinander, ohne Pause zu machen, zu fliegen. Jedenfalls, die Hälfte ihres Körpergewichtes verlieren sie. Aber warum spreche ich von diesem Pfuhlschnepfen? Ich habe schon eine Absicht. Diese Pfuhlschnepfe, das kleine Vögelchen, hat ein Ausdauervermögen, hat ein Durchhaltevermögen, was unglaublich ist. Die können was durchstehen, die können was durchhalten, was wirklich erstaunenswert ist. Die haben ein Ziel, die fliegen los und die hören nicht auf, bis sie das Ziel erreicht haben. Wie ist das mit uns? Wie ist es mit euch? Wie ist es mit mir? Sind wir bereit, die ganze Distanz, die ganze Strecke zu gehen? Wir haben schon ein Ziel, ja. Wir haben eine Destination sozusagen im Sinn. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Reise dauern wird. Die Pfuhlschnepfe, ja, nach 9 Tagen sind sie angekommen. Wir wissen nicht, wie lange unsere Reise dauern wird. Deshalb ist Durchhaltevermögen für uns umso wichtiger. Umso wichtiger. Es ist interessant, wenn man diese kleine Fuhlschnepfe betrachtet. Die sind praktisch programmiert. Programmiert, diese Migration, diese unheimlich lange Reise vor sich zu nehmen. Die sind programmiert, durchzustehen, programmiert, durchzuhalten, programmiert, weiterzugehen. Wie wäre das, wenn sie nach 8 Tagen aufgeben würden? Würden sie nie nach Neuseeland kommen, die werden im Meer sterben. Ja? Wie wär das, wenn sie 8,5 Tage fliegen würden und dann sagen würden, ach, das schaffen wir nicht. Die würden das nicht schaffen, ganz bestimmt. Man muss 9 ganze Tage fliegen, ununterbrochen, um von Alaska nach Neuseeland anzukommen. Und die machen das auch. Wiederum, wie machen wir? Oder wie steht es bei uns mit dem Durchhaltevermögen? Sind wir programmiert, durchzuhalten? Natürlich, wenn wir in Gottes Familie sein möchten, und wir sind Söhne und Töchter Gottes, das sind wir schon. Wir haben schon den Geist Gottes. Und das erfordert, die Tatsache, dass wir diesen Weg gehen, erfordert, dass wir durchhalten. Es erfordert eine bestimmte Gesinneshaltung. Wir haben auch, wie diese kleinen Pfuhlschnepfen, wir haben auch eine Destination sozusagen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Ein Ziel, was wirklich Durchhaltevermögen erfordert. Und genau wie dieses kleine Vögelchen müssen wir das Ziel förmlich und immer kontinuierlich vor Augen haben. Weil wenn wir das Ziel vor Augen, aus dem Auge verlieren, dann werden wir es nicht schaffen. Wir werden es einfach nicht schaffen. Natürlich, wir wissen schon so ungefähr die Definition für das Wort durchhalten. Durchhalten, ausharren, nicht aufgeben. Durchstehen, das wissen wir schon. Auch wenn es weh tut, auch wenn die Situation stressig ist, auch wenn wir unter Müdigkeit leiden, und wer von uns leidet nicht darunter, auch wenn es schwierig wird, auch wenn Prüfungen kommen. Nee, dieses Wort durchhalten hat sehr, sehr viele, sehr viel Bedeutung für uns. Und höchstwahrscheinlich haben wir uns alle irgendwann mal in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, haben wir alle uns mal gefragt, ja, schaffe ich das? Schaffe ich das? Aber dann sehen wir, dass Gott uns immer durchbringt. Er steht uns immer bei. Er hilft uns immer. Und wir können wirklich froh und dankbar sein. Und das sind wir auch. Das weiß ich. Die Fähigkeit durchzuhalten, das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine Gabe Gottes. Schauen wir jetzt mal eine Bibelstelle an. In Römer Kapitel 15. Römer Kapitel 15 und Vers 5. Römer 15, Vers 5. Und das werde ich aus der Elberfelder Übersetzung lesen, weil es kommt ein bisschen klarer rüber, irgendwie als die Luther. Römer Kapitel 15 und Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, ist gleich, aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß. In der Menge Übersetzung lesen wir ganz kurz, wie das sich anhört. Okay, ihr habt Luther wahrscheinlich schon auf dem Schoß, ihr könnt mal gucken, aber die Mengeübersetzung. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen. Das ist wirklich ein Vers voller Bedeutung. Und da sollen wir uns ein paar Merkmale anschauen hier in diesem Vers, ein paar Punkte, sagen wir mal. Zuallererst, Gott ist derjenige, der uns die Fähigkeit gibt, durchzuhalten. Es kommt von Gott. Wie gesagt, das ist eine Gabe Gottes. Gott gibt uns die Fähigkeit, durchzuhalten, auszuharren. Das kommt von ihm. Zweiter Punkt aus diesem Vers, Römer 15,5. Zweiter Punkt. Gott gibt uns auch Ermunterung. Er gibt uns auch Ermutigung. Weil diese Ermunterung hilft uns, auszuharren, hilft uns, durchzustehen, hilft uns mit unserem Durchhaltevermögen. Er gibt uns die Ermunterung, die Ermutigung dazu. Und ein dritter Punkt, er gibt uns einen Geist der Einigkeit. Er gibt uns einen Geist der Einigkeit und das ermöglicht uns, miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben, einander zu helfen. Wir wissen alle, dass das Leben nicht leicht ist. Das Leben ist nicht leicht. Wir haben die Schwierigkeiten, wir haben Prüfungen. Und durch den Heiligen Geist, durch Gottes Geist in uns, können wir Ermunterung schöpfen und können wir die Kraft schöpfen, andere zu ermutigen, andere Ermunterung zu geben. Und können wir auch die Kraft schöpfen, durchzuhalten, durchzustehen. Ein vierter Punkt, was wir aus diesem Vers lernen können. Und wiederum, das sind alle Sachen, die Gott uns gibt. Gott gibt uns diese Sachen. Die Ermunterung und sein Heiliger Geist und Heiligen Geist und alles. Diese Geist der Einigkeit, wovon wir gesprochen haben. Alles, was er uns verspricht in diesem Vers, kommt, wenn wir Jesus Christus folgen. Wenn wir Gottes Weg gehen. Während wir Jesus Christus folgen. Jesus Christus gemäß. Wenn wir Christus folgen, wenn wir den richtigen Weg gehen, wenn wir uns bemühen, Gottes Weg, Gottes Gesetz in unserem Leben zu halten, dann können wir die anderen Sachen haben, diese Geist der Einigkeit, die Ermunterung und so weiter und so fort, damit wir durchhalten können, wenn wir, während wir Jesus Christus folgen. Die Anleitung hier ist, dass wenn wir Jesus Christus folgen, werden wir besser in der Lage zu sein, Prüfungen zu überwinden. Und natürlich, wenn es um unser Bedürfnis, Prüfungen zu überstehen geht, natürlich, da sollten wir niemals die Wichtigkeit von Ermutigung unterschätzen. Und ich habe das sehr oft unter uns gesehen. Ihr habt mich so sehr oft ermuntert und wir versuchen, einander zu ermuntern. Und das ist auch richtig so. Das brauchen wir. Das ist lebenswichtig. Wir müssen eben die Art der Ermutigung praktizieren in unserem Leben. Ganz besonders, wenn wir die Welt von heute anschauen, Wenn wir sehen, was alles los ist um uns herum. Ich gebe euch jetzt ganz kurz ein Beispiel. Ein Beispiel von einer Person, die diese Art nicht praktiziert hat. Eine Person, die es ganz, ganz falsch gemacht hat. Ihr könnt euch ganz bestimmt an die Frau von Hiob erinnern. Die Frau von Hiob. Wir kennen die Geschichte der arme Hiob, der hatte alles verloren. Die Sabäern hatten seinen Besitz eingenommen, die hatten seine Diener getötet, seine Kinder, Vieh, alles war weg. Und dann kam ein Wirbelwind und so weiter. Alles war weg. Ich meine, wer von uns, ganz ehrlich gesagt, könnte sowas jemals verkraften? Das wäre unheimlich schwierig. Aber trotzdem, und sagen wir mal noch dazu, da saß er, inmitten dieser Situation hat er schmerzvolle Wundstellen überall von Kopf bis Fuß, hat sich so abgekratzt. Ach, schön war das nicht. Schön war das nicht. Dann Schauen wir mal in Hiob Kapitel 2. Hiob Kapitel 2, Vers 9. Ups. Wo sind wir? Luther? Nee, das ist die alte. Entschuldigung. Hiob Kapitel 2. Na, Hiob, wo bist du? Ja, okay. Kapitel 2 und Vers 9. Hiob 2, Vers 9. Dann kam die liebevolle Frau von Hiob in Szene und sagte, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man das nicht machen soll. Überhaupt niemals im Leben sollten wir so miteinander sprechen. Sage Gott ab und stirb. Nein. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Ermunterung. Wir brauchen Ermutigung. Und das können wir untereinander praktizieren. Im Licht von dem, was wir um uns herum sehen, da sollten wir uns mal fragen, wie oft gebe ich Ermunterung oder Ermutigung an anderen? Wie oft versuche ich, jemand anders zu ermutigen? Das müssen wir tun, damit wir die Prüfungen des Lebens überstehen können, weil das hilft enorm. Natürlich, wir können. Das ist manches Mal schwierig. Jetzt zum Beispiel, da sind wir getrennt. England, Deutschland, überall. Und es ist nicht leicht. Wir sehen uns nicht oft. Hoffentlich werden wir uns bald wieder sehen und da freuen wir uns. Aber meistens sehen wir uns nicht. Nur im Videochat. Und das ist schwierig. Aber schon die Tatsache, dass die andere Person weiß, ja, sie betet für mich oder er betet für mich. Das ist auch Ermutigung. Das ist auch ermutigend. Sie trägt Sorge für mich. Sie hat Fürsorge für mich. Das ist wichtig. Und das haben wir. Und das müssen wir weiterhin praktizieren. Aber wie oft sagen wir das? Wie oft sagen wir, ja, ich bete für dich. Ich weiß, dass die Situation schwierig ist. Ich werde für dich beten. Ich weiß, wir sagen das eigentlich öfters. Aber das sollten wir auch öfter sagen. Aber ganz bestimmt können wir alle etwas besser tun in diesem Bereich. Ja. Ganz bestimmt können wir uns verbessern. Können wir noch mehr Ermutigung spenden sozusagen. Und das sollten wir auch versuchen. Schauen wir jetzt mal in 2. Korinther, Kapitel 1. Eine Bibelstelle an. 2. Korinther, Kapitel 1 und fangen wir mit Vers 3 an. 2. Korinther, Kapitel 1 und Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. So ist unser Gott. So ist Gott unser Vater. Der ist der Gott der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Nun, das griechische Wort, das hier Trostes übersetzt wird, ist Paraklesis. Paraklesis. Para, das heißt, in der Nähe, zur Seite. Und Kalein ist das der Wurzel davon, ist jemand zu rufen. Also da ruft man jemand zur Seite und da kommt die Person und gibt eben auch Ermutigung. Paraklesis, da kommt die Person dir zur Seite und hilft dir, ermutigt dich. So ist das Wort Trost hier. Trost zu spenden, Ermutigung zu spenden. Das gibt die andere Person Courage, Mut. Das spricht ihm Mut zu. Also da könnte man sagen, dass diese Trost und Ermutigung sind sehr nah aneinander. Die sind verbunden. Jetzt ein Stückchen weiter, Vers 4. Der uns tröstet in alle unserer Trübsal, damit wir auch trösten können. Die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Dann Vers 5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Ich meine, wir leiden, manche Leute leiden sehr, sehr viel. Aber Jesus Christus, unser älterer Bruder, hilft uns. Gott, der Vater, hilft uns. Er sagt uns, diese Trost, diese Ermutigung kommt von Jesus Christus. Kommt davon, dass wir auch versuchen, Gott gleich zu sein. Wir versuchen, also der ist der Gott allen Trostes, der ist der Gott der Barmherzigkeit. Wir müssen Barmherzigkeit lernen, wir müssen Trost spenden können. Dann gehen wir ein Stückchen weiter, Vers 6. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und dann in Vers 7. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Vers 8. Denn wir wollen euch, lieber Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Vers 9. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir mussten sterben. Also schlimm war das. Sehr, sehr schlimm sogar. Haben wir uns jemals unter einem sehr großen Druck befunden? Ja, sicher. Das haben wir alle. Haben wir befürchtet, dass wir das nicht standhalten konnten? Wahrscheinlich auch. Haben wir uns so befürchtet, dass wir dachten, ich werde es nicht überleben. Ich werde sterben. Ja, vielleicht nicht. Ja, vielleicht nicht so schlimm, aber Paulus sagte, ja, so war das bei uns. Wir wussten schon, wir sind hin, wir sterben jetzt. Aber wenn wir auch sehr viel unter Druck stehen, wenn wir von Prüfungen und schwierigen Situationen überhäuft sind, dann, gerade in diesem Moment, gerade in diese Zeit müssen wir uns an Gott wenden und sagen, ja, ich kann das nicht. Ich kann das von mir aus nicht machen. Ich muss dich vertrauen. Ich muss deinen Weg gehen. Ich muss deine Hilfe haben. Wo wir uns in einer Situation befinden, wo es uns ganz klar ist, die Lösungen zu meinen eigenen Problemen habe ich nicht. Gott, ich bitte dich, mir zu helfen. Und natürlich, wenn sowas auf uns zukommt, die schwierige Zeiten, Prüfungen, ja, wir denken ständig dran, wir wollen irgendwie herauskommen, wir beten, ganz bestimmt, vielleicht fasten wir, studieren wir, das machen wir auch. Aber die eigentliche Antwort auf diese Probleme, diese sehr, sehr schwierigen Situationen, die Antwort darauf, wie wir die Prüfungen durchstehen können, finden wir nur in Gottes Wort. Schauen wir mal in Römer Kapitel 15. Römer Kapitel 15. Und Vers 4. Römer Kapitel 15 und Vers 4. Und diesmal werde ich das aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Römer Römer 15 und Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Brauchen wir irgendwie Ermunterung, um eine sehr schwierige Prüfung durchzustehen? Dann müssen wir in Gottes Wort schauen. Und dann müssen wir auch lernen, einander zu helfen, einander zu ermutigen. Wir haben hier eben gerade gelesen, alles, was geschrieben worden ist, ist dazu da, uns zu lehren, wie wir durch diese schwierige Situation kommen können. Damit wir lernen können, dass unser Durchhaltevermögen gestärkt werden kann durch Gottes Wort. Damit wir eben Hoffnung am Leben behalten können. Weil sonst, wenn wir die Hoffnung verlieren, ja, dann sind wir verloren. Dann sind wir verloren. Und wir wissen, dass das, was in Gottes Wort steht, wir lesen das, wir studieren das und wir wissen, dass am Ende, wenn wir die Destination erreicht haben, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann wird es kein Tod mehr geben, wird es kein Leiden mehr geben. Ganz am Ende wird es ganz, ganz anders aussehen. Und deshalb können wir eben Hoffnung haben. Ich meine, man braucht nur ein bisschen herumzuschauen, man braucht nur mit den Nachbarn zu sprechen, um zu hören, wie die Welt so sehr hoffnungslos ist heutzutage. Schade. Der Mensch hat keine große Hoffnung mehr. Wir haben aber Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Wir wissen, dass es eine Auferstehung geben wird. Das wissen wir. Das wissen die meisten nicht. Die meisten wissen das nicht. Deshalb ist unsere Hoffnung die Rückkehr Jesu Christi. Das ist unsere Hoffnung. Wir wissen, dass er zurückkommen wird. Wir wissen, dass das Reich Gottes etabliert wird hier auf Erden. Und Gott ermuntert uns dadurch, dass er uns Glauben schenkt. Und das haben wir nötig. Und Glauben natürlich, das wissen wir. Glauben ist die Gewissheit. Die Gewissheit, dass das, worauf wir hoffen, tatsächlich sich bewahrheiten wird. Wir freuen uns natürlich, dass wir eines Tages im Reich Gottes sein werden, dass wir ewig lebende Wesen sein werden mit Gott. Diese Sachen haben wir schon jahrelang besprochen und so weiter und gelehrt und das wissen wir, aber manches Mal müssen wir das auffrischen. Manches Mal müssen wir das uns nochmal vor Augen führen. 1. Thessalonicher Kapitel 1. 1. Thessalonicher Kapitel 1 und Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch und alle und gedenken eure in unserem Gebet. Dann Vers 3. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Unser Glauben an Christus, unser Glauben an Gott, dem Vater, unser Glauben in diesem Weg, an seinem Gesetz und so weiter, das ermöglicht das Durchhaltevermögen, das ermöglicht das Ausharren. Aber wir wissen, wie das ist. In dem Leben, das wir führen, ist es so sehr leicht, so leicht. Physische Dinge den Vorrang zu geben, physische Dinge Priorität einzuordnen, anstatt Gott anzuflehen und uns an Gott zu wenden und ihn zu bitten, und zu helfen. Viel leichter ist es, irgendwas Physisches den ersten Platz zu geben. Jetzt zum Beispiel, wenn wir uns ein bisschen herumschauen, was wird dann gesagt? Oh, Pandemie, Coronavirus, etc., etc. Wir müssen auf, unsere einzige Hoffnung ist die Wissenschaft, die wissenschaftliche Daten, alles Wissenschaft, Wissenschaft. Ja, dankbarerweise haben wir was anderes als nur die Wissenschaft. Ich sage nicht, dass die Wissenschaft falsch und verkehrt ist, aber wenn man nur sich auf die Wissenschaft basiert, dann ist man wirklich verloren. Wo ist dann unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist in Gott. Wir hoffen auf Gott, auf Jesus Christus. Wir freuen uns auf die Rückkehr Jesu Christi. Nun, und wiederum, wir leben in einem physischen Welt, in einer physischen Welt, das wissen wir alle, ja. Wir müssen ein Dach über dem Kopf haben, wir müssen Essen auf den Tisch bringen. Tausend andere Dinge müssen wir betrachten in unserem Leben, das ist klar. Wenn wir nicht schon in Rente sind, wenn wir in Rente sind, wunderbar, aber meistens müssen wir weiterhin arbeiten, ja, um eben die physischen Sachen uns leisten zu können. Sprüche Kapitel 27, Sprüche Kapitel 27 und Vers 23, Sprüche 27, 23, auf deine Schafe hab Acht und nimm dich deiner Herden an. In der Elberfelder heißt das, kümmere dich gut um das Aussehen deines Kleinviehs. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden. Ich meine, wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Wie geht die Arbeit? Was müssen wir tun? Ja, und so weiter. Aber dann geht es weiter. In Vers 24, denn Vorräte wären nicht ewig. Das Physische währt nicht ewig. Und auch eine Krone währt nicht für und für. Im Elberfelder Vers 24, denn Wohlstand ist nicht ewig. Und das ist wirklich wahr. Wohlstand ist nicht ewig. Das Physische ist nicht ewig. Nun, wiederum, wenn wir die Welt um uns herum nur ein bisschen anschauen, da sehen wir, wie sehr leicht es ist, dass der Person die ganze Besitztümer bedroht werden. Das physische Existenz. Das Leben selbst. Wie viele Leute sind gestorben in dieser Pandemie, in dieser Coronavirus. Also und nicht nur von Coronavirus. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in USA, gut, das ist ein großes Land, 350 Millionen Leute, da sterben tagtäglich 7500 Leute von allen verschiedenen Ursachen, Krankheit, was weiß ich, Unfälle und so weiter. 7500 Leute. In England sind das 1500 am Tag. 1500. Ich meine, manches Mal kann das Leben sehr kurz sein. Manches Mal kann alles verschwinden. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 16. Und wenn wir nichts anderes hätten, dann stehen wir genauso da wie alle anderen. Ich könnte morgen sterben. Gut, ich meine, wir können alle morgen sterben. Das wissen wir, sicher. Aber wenn wir sterben, dann wissen wir, es gibt was anderes. Und die meisten wissen gar nichts oder haben keine Hoffnung. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfehlt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und dann Vers 17, auch sehr, sehr wichtig. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Gut, ich meine, wenn wir eine sehr schwere Prüfung durchmachen oder wenn wir uns in einer sehr schwierigen Situation befinden, denken wir, oh, meine Prüfungen, die sind zeitlich und leicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich meinen Job verliere, ich denke nicht sofort, ach, zeitlich und leicht, es kommt alles neu, kein Problem. Nee. Wir sind Menschen und wir konzentrieren uns natürlich auf und müssen auch teilweise uns auf physische Sachen konzentrieren. Und das kann sehr, sehr stressig sein, manches Mal. Aber Paulus sagt uns, dass wir nicht übermäßig uns stressen lassen sollen darüber. Ja? Wir werden schon Probleme haben, Prüfungen haben. Das sind die Sachen, die wir sehen und fühlen können. Gehen wir weiter, Vers 18. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und so müssen wir auch unsere Prioritäten setzen. Das Unsichtbare ist für uns die erste Priorität. Der Weg Gottes muss uns sehr wichtig sein. Sein Gesetz, unser Leben so zu führen, dass es gottgefällig ist. Das kann man nicht sehen. Wir müssen uns nicht so auf physische Sachen konzentrieren. Oh, habe ich genügend Geld? Habe ich das? Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche dies. Ich brauche das. Ich brauche jenes. Elberfelder, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Und Geschwister, wir haben den großen Segen, dass wir das anschauen können, was wir nicht sehen können. Gottes Weg, Gottes Gesetz, Gottes Liebe. Und auch wenn wir das wissen und wir wissen das, kann es manches Mal dazu kommen, dass wir sehr viel auf physische Sachen uns konzentrieren. Das, was ewig ist, das, was ewig bleibt, kann man nicht sehen. Das ist unsichtbar. Aber das, was ewig ist, das, was ewig bleibt, bleibt eben ewig. Im Wort Gottes können wir viele Sachen finden, die in Ewigkeit fortdauern werden. Zum Beispiel Psalm 72, Vers 17. Psalm 72, Vers 17. Sein Name bleibe ewig, solange die Sonne währt, blühe sein Name. Psalm 145, schauen wir kurz mal an. Psalm 145 und Vers 13. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Das Reich Gottes. Ich glaube, das haben wir schon öfters gesagt, auf jeden Fall habe ich das öfters gesagt, der Mensch hat schon jede Regierungsform ausprobiert, was es überhaupt gibt. Nur Gottes Regierungsform nicht. Und die ganze Regierungen, die der Mensch sich ausgedacht hat, die bleiben nicht in Ewigkeit. bleiben nicht in Ewigkeit. Psalm 111. Psalm 111 und Vers 2. Psalm 111 und Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, er hat Freude dran. Vers 3. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ein etwas Unsichtbares. Die Gerechtigkeit Gottes bleibt aber ewig. Also, jetzt haben wir vier verschiedene Psalmen uns angeschaut, wo die davon sprechen, was ewig bleibt. Schauen wir jetzt mal in Prediger Kapitel 3. Prediger Kapitel 3 und Vers 14. Prediger 3, Vers 14. Da lesen wir: Ich merke, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu noch wegtun. Alles, was Gott tut, das besteht ewig. Aber wie steht es wiederum? Wie steht es bei uns? Wie steht es bei uns? Es wird uns aufgefordert, dass wir dabei bleiben, dass wir festhalten, dass wir Durchhaltevermögen üben in unserem Leben. Wir sind physisch, wir sind manches Mal schwach, das Leben ist manches Mal sehr schwierig, aber den geistlichen Charakter, den Gott in uns baut, wenn wir wirklich dabei sind, wenn wir wirklich daran arbeiten, dieser Charakter, der wird ewig bleiben. Der wird ewig bleiben. Kolosser Kapitel 1 und Vers 9. Kolosser Kapitel 1 und Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Vers 10. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Vers 11. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Vers 12. Mit Freuden sagt Dank dem Herrn, dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil des Heiligen im Licht. 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6 und Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Physische Sachen in dem Sinne sind wertlos. Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Vers 9, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Vers 10, ein Vers, den wir alle kennen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ja, wenn wir nur das Physische nachfolgen, dann werden wir Schmerzen erleiden müssen. Vers 11 ist wichtig. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Und das Wort Geduld ist eben ausharren, wird auch als ausharren übersetzt. Durchstehvermögen müssen wir haben. Nee, wir werden alle natürlich von Zeit zu Zeit Prüfungen durchstehen müssen. Das wissen wir. Und manches Mal, wie schon besprochen, sehen wir kein Ende, sehen wir kein Ausweg. Aber es gibt immer einen Ausweg. Gott wird uns helfen, er wird uns beistehen. Es gibt gar nichts in diesem physischen Leben, was wir nicht überwinden können mit Hilfe Christi, mit Hilfe Gottes. Wir dürfen niemals vergessen, dass Gott da ist. Jesus Christus, unser älterer Bruder, ist da, für uns Fürsprache einzulegen. Der ist dazu da. Nee, wir müssen ausharren, wir müssen durchstehen. Und das können wir mit Hilfe Gottes. Und er wird uns beistehen, er wird uns helfen. Wenn unser Leben in Christus ist, dann werden wir ausharren können. Und wird das Ausharren Teil unseres Charakters. Und das ist wichtig. Wir wissen noch nicht, was wir noch alles durchstehen müssen. Es könnte noch einiges vor uns liegen. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 10. Offenbarung 13 und Vers 10. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Nun, das ist weniger erfreulich, sowas zu lesen, das weiß ich. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein, durchzuhalten, auszuharren. Und wir müssen niemals vergessen, dass Gott uns immer beisteht, auch wenn es sehr schwierig wird. Und egal wie unser Leben zu Ende geht, werden wir Geduld haben müssen, werden wir Glauben hervorbringen müssen, werden wir durchstehen müssen. Wiederum, wir wissen nicht, wie weit wir noch zu gehen haben. Wir wissen noch nicht, was wir noch erdulden oder durchstehen müssen. Wir wissen aber, dass unser Heiland, Jesus Christus, erfordert, dass wir ein geduldiges Ausharren vorweisen. Wichtig ist das, dass wir ein geduldiges Ausharren vorweisen. Und es ist eben Gott, der uns bekräftigt, alles durchzustehen, was wir durchzustehen haben. Nein, Geschwister, genau wie diese kleine Pfuhlschnepfe, wir dürfen nicht aufhören, vor wir ans Ziel ankommen. Das können wir nicht. Wir dürfen nicht aufhören. Die dürfen nicht aufgeben. Ja, und wie weit haben wir noch? Ein Jahr, 10 Jahre, 50 Jahre? Ich glaube, keine 50 Jahre, ganz bestimmt nicht. Persönlich glaube ich, aber wie lange ist das, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Aber wir müssen ständig in Richtung Gottes Reich uns bewegen. Ständig. Das ist das Endziel. Und noch dazu vergessen wir nie, dass um das Ziel zu erreichen, um dort anzukommen, nach diesen 9 Tagen, ununterbrochen, fliegen, nee, in dem Leben, das wir führen. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir immer Durchhaltevermögen, in unserem Leben aufweisen.